SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Wer regelmäßig Bahn fährt, der schaut vermutlich schon jetzt mit großer Sorge auf die nächsten Wochen und Monate. Es steht die nächste Tarifrunde der Bahn mit der Gewerkschaft der Lokführer, der GDL, an. Und die Zeichen stehen auf Streiks. Und zwar möglicherweise schon von Beginn an. Das hat zumindest GDL-Chef Klaus Wieselski angedroht. Wir sprechen gleich drüber, warum die GDL so einen harten Konfrontationskurs fährt, ob ihre Forderungen gerechtfertigt sind und ob die harte Haltung der Gewerkschaft nicht auch nach hinten losgehen kann. Außerdem lassen wir uns erklären, wie der Landkreis Altenkirchen im ländlichen Rheinland-Pfalz mit einer hauptamtlichen, Ärztekümmerin allem Anschein nach erfolgreich junge Ärztinnen und Ärzte anwirbt und so dem Ärztemangel entgegenwirken will. In unserer Serie zu künstlicher Intelligenz schauen wir uns an, wie KI an Gerichten zum Einsatz kommt, und wir schreiben unseren satirischen Brief der Woche an den Zeichner des neuen Asterix-Bandes. Das alles in den nächsten rund 20 Minuten hier in SWR1 Arbeitsplatz. Schön, dass ihr zuhört. Ja, der Countdown läuft. Noch bis Dienstag gilt der aktuelle Tarifvertrag der Gewerkschaft der Lokführer bei der Deutschen Bahn. Und solange gilt damit auch die sogenannte Friedenspflicht, in der die Gewerkschaft nicht streiken darf. Doch dann könnte es schnell richtig ernst werden. GDL-Chef Klaus Wieselski denkt sogar schon laut über eine Urabstimmung noch vor der ersten Tarifrunde nach. Damit drohen möglicherweise bald nicht nur kleinere Warnstreiks, sondern direkt längerfristige Streiks bei der Bahn. Klaus Dörre ist Soziologieprofessor und Gewerkschaftsforscher an der Uni Jena. Herr Dörre, die GDL steigt mit heftigen Drohgebärden in die Tarifrunde ein. Hat es das in der Form schon mal gegeben?
Es ist zumindest ungewöhnlich, dass man zunächst mal nicht versucht, einen Kompromiss zu finden, sondern dass man sehr schnell mit einem Arbeitskampf droht. Aber dieses Säbelrasseln hat natürlich auch was damit zu tun, dass die GDL sich frühzeitig positionieren möchte, um zu zeigen, dass sie den Abschluss herausholen möchte, der möglicherweise noch über dem liegt, den die Eisenbahnergewerkschaft, die EVG, durchgesetzt hat, wenn man so will. Das heißt, wir haben es zu tun mit einer innergewerkschaftlichen Konkurrenz und da könnte es leicht zu einem Überbietungswettbewerb kommen.
Das heißt, die EVG hat die GDL unter Druck gesetzt?
Wenn man das so will, da die um die gleichen Gruppen konkurrieren und so ein stiller Vorwurf der Lokführergewerkschaft in Richtung EVG immer gewesen ist, ihr setzt nicht genug durch. Und jetzt hat es aber einen erheblichen Abschluss gegeben. Den muss man jetzt erstmal realisieren für die kleine Lokführergewerkschaft, die natürlich strukturelle Macht hat, weil wenn die Lokführer streiken, fahren die Züge nicht. Das heißt, es gibt ein erhebliches Macht- und Drohpotenzial und das setzen sie von Anfang an jetzt in diesen Verhandlungen ein.
Sie haben es schon angesprochen, die GDL will mehr Geld als die EVG raushandeln. Die GDL will aber vor allem auch die Arbeitszeit verkürzen, nämlich von 38 auf 35 Stunden pro Woche. Schon jetzt hat die Bahn einen Personalengpass bei Lokführern und beim Stellwerkspersonal zum Beispiel. Kann die Bahn auf diese Forderung überhaupt eingehen?
Naja, das hat zwei Seiten. Die Arbeitszeitverkürzung wird wieder zu einem großen Thema. Auch die IG Metall hat sich beispielsweise in Richtung 4-Tage-Woche bewegt, 32 Stunden. Und wenn Sie jetzt gewissermaßen im öffentlichen Dienst, bei der Eisenbahn und so weiter, die Arbeitsbedingungen deutlich schlechter haben als in konkurrierenden Wirtschaftszweigen, dann ist es natürlich so, dass der Aderlass immer größer wird. Dann werden Sie immer größere Schwierigkeiten haben, auch neue Lokführer zu finden beispielsweise oder Personal bei der Bahn zu finden. Das ist ja jetzt schon schwierig, eben weil die Arbeitsbedingungen schwierig sind, weil die Entlohnungsbedingungen nicht gut sind. Und von daher denke ich, wenn man die Arbeitsbedingungen verbessert, wenn man die Arbeitszeit verkürzt, gibt es natürlich auch erhebliche Anreize. Nicht? Wir können das in der Gastronomie sehen. Wenn Sie den Eindruck haben, kein Wochenende frei, dann überlegen Sie sich, ob Sie da weiterarbeiten wollen. Und unter den jetzigen Arbeitsmarktbedingungen finden Sie attraktivere Alternativen. Und das könnte der Bahn auch drohen. Ich würde aber hinzufügen, die Forderungen der GDL sind auch daran zu prüfen, inwieweit sie gewissermaßen die Bahn als Unternehmen mit im Auge hat. Da liegt ja unheimlich viel im Argen. Und eigentlich müsste man sich auch den Kopf zerbrechen, was sich da verändern muss, um das mal hinzuzufügen. Es mag ja Unmut über Streiks geben und darüber, dass Züge nicht fahren. Aber ich muss sagen, von meinen letzten 30 Zugfahrten bin ich 29 Mal zu spät gekommen. Und das lag niemals daran, dass gestreikt wurde, sondern es lag immer daran, dass Züge nicht funktioniert haben, dass Loks ausgefallen sind, dass wir mitten auf der Strecke stehen geblieben sind. Das heißt, das ganze Streckennetz ist marode. Es fehlen Innovationen und neue Züge und so weiter. Und da finde ich, macht sich die GDL zu wenig an den Kopf. Ja, da müsste eigentlich mehr kommen.
Die kommenden Tarifverhandlungen werden voraussichtlich auch die letzten sein für GDL-Chef Klaus Weselski. Kann es auch sein, dass der sich nochmal mit einem großen Knall verabschieden will, sprich mit viel Aufmerksamkeit und einem möglichst hohen Tarifabschluss?
Das ist jetzt ein bisschen Spekulation, aber natürlich geht man als Gewerkschaftsvorsitzender ungerne mit einer Niederlage in Tarifverhandlungen. Also sicherlich spielt das auch eine Rolle, aber ich glaube, das ist nicht der entscheidende Punkt. Der entscheidende Punkt ist schon, dass bei den Gruppen, die die Lokführergewerkschaft vertritt, natürlich auch ein erheblicher Nachholbedarf ist. Es gibt Inflation. Im Grunde hat keine der DGB-Gewerkschaften trotz der relativ hohen Abschlüsse einen Ausgleich für die Teuerung durchgesetzt. Das muss man sehen. Das ist der Unterschied etwa zu den österreichischen Gewerkschaften, die übrigens ohne große Arbeitskämpfe Tarifabschlüsse oberhalb der Inflationsrate durchgesetzt haben. Und da kommen auch immer die Signale etwa von Barbara Theiber, der Chefin der Gewerkschaft der Privatangestellten aus Österreich, die sagen, bitteschön, Gewerkschaften in Deutschland, schließt nicht zu niedrig ab, weil sonst geraten wir unter Druck. Das heißt, das Ganze hat auch eine europäische Dimension. Und wenn man es von dieser Warte aus sieht, dann geht es natürlich nicht um persönliche Eitelkeiten, sondern es geht schon darum, zunächst mal für die Beschäftigten einen Ausgleich für hohe Preise, für Inflation und so weiter zu finden. Und das geht gerade bei den kleinen Portemonnaies, die die Lokführergewerkschaft ja auch mitvertritt. Da geht das gehörig ins Geld. Und ich glaube, da ist die Haupttriebkraft auch für diesen Arbeitskampf.
Wie hart, glauben Sie, wird der Arbeitskampf Ihrer Meinung nach werden? Also vor allem auch, worauf müssen sich Bahnreisende zum Beispiel mit Blick auf die Weihnachtsferien einstellen?
Also ich bin ziemlich sicher, dass die GDL ihre Macht in die Schale werfen wird, in die Waagschale. Und das wird bedeuten, dass es dann natürlich auch zu Arbeitskämpfen, Streiks, Zugausfällen kommen wird. Das muss man klar in Rechnung stellen. Und das ist auch ein legitimes Recht, das eine Gewerkschaft hat. Streikrecht ist ein Grundrecht. Und es ist ja auch bei den letzten Streiks, etwa bei dem großen Verkehrsstreik, dem 24-stündigen im Frühjahr diesen Jahres, den die EVG mitgetragen hat, eher so gewesen, dass doch relativ große Gruppen der Bevölkerung, auch der Bahnkunden, schon Verständnis dafür hatten, weil man doch sieht, dass Lohngehaltsforderungen, auch Forderungen nach Arbeitszeitverkürzung legitim sind in der Branche.
Es gab aber auch Umfragen, in denen sich eine große Mehrheit dafür ausgesprochen hat, das Streikrecht bei kritischen Infrastrukturen wie der Bahn einzuschränken, weil am Ende natürlich Millionen Menschen darunter leiden, wenn die Züge nicht fahren. Vor dem Hintergrund ist die konfrontative Haltung der GDL langfristig dann nicht doch auch eine gefährliche Taktik?
Na, die Umfragen muss man sich genauer anschauen, natürlich. Ja, es hängt auch ein bisschen davon ab, wie die Fragen gestellt werden. Aber am Streikrecht anzusetzen und mit Einschränkung des Streikrechts zu drohen, ist eine gefährliche Sache. Das Streikrecht ist ein in der Verfassung, im Grundgesetz verbrieftes Recht. Wenn man das in Frage stellt, Koalitionsrecht, das Einzige, was die Arbeitnehmenden, diejenigen, die ihre Arbeitskraft verkaufen müssen, haben, ist ein kollektives Verweigerungsrecht, also das Recht, nicht zu arbeiten und damit Forderungen durchzusetzen. Einzeln können sie das in der Regel nicht. Und wenn man da rangeht, also mit dem Blick auf Daseinsvorsorge beispielsweise, da fangen sie bei der Bahn an und dann sind sie vom Klinikpersonal bis gewissermaßen dann schon in industrienahen Bereichen. Da könnte man immer argumentieren, das brauchen wir alles, unverzichtbar und so weiter. Ja, wenn Sie bei einem Zulieferer streiken, der wichtige Teile produziert für die Autoproduktion, dann steht die gesamte Autoproduktion still, nicht? Also ich wäre da sehr vorsichtig, würde das auch empfehlen, sehr vorsichtig zu sein. Und es ist einfach so, dass wenn die GDL das praktiziert, sie natürlich auch um öffentliche Meinung kämpfen muss. Das heißt, sie muss ihre Argumente vortragen und muss dafür sorgen, dass diese Argumente ankommen. Das wird ein schwieriger Akt, aber es ist nicht völlig unmöglich.
Sagt Klaus Dörre, Gewerkschaftsforscher an der Universität Jena. Im Tarifstreit mit der GDL könnten bei der Bahn schon bald heftige Streiks drohen. Und jetzt geht's wieder um die Arbeitswelt der Zukunft.
SWR 1 Arbeitsplatz Spezial.
Künstliche Intelligenz.
Wie verändert KI unsere Arbeitswelt? In unserer neuen Serie schauen wir auf unterschiedliche Branchen, die die neue Technologie nutzen. Wir waren schon in einer Arztpraxis, in einem Großkonzern und heute schauen wir uns an, wie künstliche Intelligenz die Arbeit in der Justiz verändert. Seit einem Jahr etwa setzt nämlich das Oberlandesgericht Stuttgart ein KI-System ein, um die fast 15.000 Berufungsverfahren im Dieselskandal zu bewältigen. Und das habe ich mir zeigen lassen. Vor Ort Termin in Stuttgart. Ich treffe mich mit
Jan Spönle, Präsidialrichter am Oberlandesgericht Stuttgart
und Olga.
Olga ist ein KI-System, mit dem wir die Masse der Dieselverfahren kategorisierbar machen und uns damit einen besseren Überblick darüber verschaffen können. Wir können damit die Verfahren filtern, sortieren, en bloc abarbeiten und intelligenter terminieren.
Olga analysiert die teils hunderte Seiten langen Fallakten und sucht Gemeinsamkeiten, anhand derer die Richterinnen und Richter anschließend ähnliche Fälle auf einmal abarbeiten können. Das macht einerseits die Einarbeitung einfacher.
Es ist aber vor allem auch möglich, für Verhandlungstage sozusagen nur Verfahren vorzusehen, die von derselben Kanzlei betreut werden, um den Reiseaufwand in Grenzen zu halten und auch den Arbeitsaufwand für alle Beteiligten gering zu halten.
Und Olga kann sogar juristische Dokumente vorbereiten. Denn ähnliche Fälle werden natürlich auch häufig ähnlich entschieden. Nur die Details unterscheiden sich. Das heißt, die Richterinnen und Richter müssen nur einmal eine Musterentscheidung als Text ausformulieren. Entscheidet der jeweilige Senat in einem späteren Verfahren ähnlich, kommt die KI zum Einsatz.
Was Olga jetzt für uns macht, ist, diesen Text zu individualisieren. Das heißt, im Tatbestand der Entscheidung, den Fahrzeugtyp, den Kaufpreis, die Kilometerstände an den Stellen einzusetzen, wo sie auch von einem menschlichen Bearbeiter ohnehin eingefügt würden.
Bei der Entwicklung von Olga war Richter Jan Spönle eng beteiligt. Er schätzt, dass die Unterstützung der KI ihm und seinen Kolleginnen rund die Hälfte der sonst nötigen Arbeitszeit erspart. Ganz wichtig ist dabei allerdings, die KI formuliert nicht eigenständig juristische Texte und sie urteilt nicht. Jede Entscheidung wird von den Richterinnen und Richtern persönlich getroffen.
Nach Artikel 92 und 97 Absatz 1 des Grundgesetzes ist die Rechtsprechung den Richtern anvertraut und wir haben es uns aus gutem Grund so ausgesucht, dass Menschen über Menschen zu Gericht sitzen und nicht Maschinen.
Dass künstliche Intelligenz zum Einsatz kommt, um Gerichte in Deutschland zu entlasten, findet auch die Techniksoziologin Sabine Pfeiffer sinnvoll. Sie ist Professorin an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und erforscht das Zusammenspiel von Mensch und Technologie. Sie verweist aber noch auf einen anderen Effekt, der den Gerichten das Leben schwerer macht, denn auch Kanzleien setzen mittlerweile beim Erstellen von Massenklagen auf die moderne Technik, so Pfeiffer.
Was hier passiert ist, wir haben eine Welle an Klageschriften, die auch deswegen passiert, weil Anwaltskanzleien sich darauf spezialisieren, viele Menschen mit derselben Betroffenheit zu organisieren sozusagen. Und wir haben Gerichte, die nicht nur zum besonders starken Aufkommen nicht mehr gewachsen sind, sondern schon dem Alltagsaufkommen nicht mehr gewachsen sind.
Anders gesagt, zum Teil kann künstliche Intelligenz der Justiz helfen, aber sie sorgt auch gleichzeitig dafür, dass es immer mehr Fälle gibt, weil es auch für Kanzleien leichter geworden ist, Klageschriften einzureichen. Für eine Entlastung sorgt KI insgesamt also eher nicht. Und jetzt Themenwechsel. Ganz Gallien ist von Coaches besetzt. Ganz Gallien? Naja, zumindest kann man diesen Eindruck im neuen Asterix-Band gewinnen. Die weiße Iris ist gerade erschienen und alles ist anders. Es wird nicht geprügelt, gegessen wird vegetarisch, stattdessen herrscht im Dorf und bei den Römern Achtsamkeit. Die vermeintlich heile Welt hat sich Fab Caro ausgedacht, der neue Texter an der Seite von Zeichner Didier Conrad. Und der musste sich offenbar erstmal an den neuen Stil gewöhnen, hat er im ARD-Interview erzählt. Für den überraschend ausgeglichenen Asterix bekommt er unseren satirischen Brief der Woche von Katharina Krüger.
Lieber Didier Conrad, ich schreibe Ihnen einen Brief, damit Sie sich freuen, denn Sie als langjähriger Asterix-Zeichner mussten plötzlich das Gegenteil von dem machen, was Sie sonst immer gezeichnet haben. Im neuen Heft ist das aufmüpfige gallische Dorf, dessen Bewohner einander oder noch lieber den Römern gern eins auf den Deckel geben, dieses kleine Dorf ist jetzt ein Hort der Achtsamkeit und der positiven Energie. Quelle Katastrophe! Die stinkenden Fische von Verleinix sind kein Grund mehr, sich zu prügeln, sondern eine meditative Dufttherapie. Die Häuptlingsgattin Gute Miene hat genug von ihrem raubeinigen Ehemann und setzt sich nach Paris, Lutetia, ab. Und Wildschweine werden nicht mehr gejagt, weil Fleisch als ungesund gilt. Armer Obelix und armer Didier Conrad. Diese Erfahrung ist nicht spurlos an Ihnen vorübergegangen. Sie haben gesagt, dass Sie, seit Sie den neuen Asterix-Comic gezeichnet haben, mehr Fleisch essen als sonst. Verständlicherweise, so ein beruflicher Einschnitt muss kompensiert werden. Aber mit Fleisch? Das ist so 50 vor Christus. Dabei geben Sie und Ihr Kollege, der Autor Fab Caro, im neuen Heft doch so wunderbar achtsame Tipps. Denken Sie positiv, widmen Sie sich dem regenerativen Zöpfeflechten. Und egal was passiert, Sie wissen, Scheitern ist die Mutter des Erfolgs. Dieser Spruch in Schreibschrift auf einer Zimmertapete, ach, beim Teutates, das entspannt. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Fan Katharina Krüger.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag den Arbeitsrechtler.
Und das ist Michael Felser. Doris aus Bingen hat ihm eine Mail geschrieben. Sie hat bis Sommer 2019 in einem Unternehmen gearbeitet und wartet seither auf ihr Arbeitszeugnis. Sie schreibt, ich habe den Arbeitgeber schon zweimal per E-Mail und einmal per Einschreiben aufgefordert. Jetzt antwortet er, ich hätte keinen Anspruch mehr. Kann das sein? Fragt Doris. Leider ja, befürchtet unser Arbeitsrechtler Michael Felser.
Das ist natürlich unschön, ja, und auch nicht nett von dem Arbeitgeber, aber der Arbeitgeber dürfte hier recht haben, weil das Arbeitszeugnis unterfällt den Verjährungsfristen für Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis. So, und die Verjährungsfrist ist 3 Jahre zum Jahresende. Das heißt, ausscheiden Juli 2019 bedeutet, am 31.12.2022 endet die Möglichkeit, Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis einzuklagen. Die E-Mails und das Einschreiben unterbrechen die Verjährungsfrist nicht. Das tun nach dem Gesetz nur Klagen oder Mahnbescheide, also gerichtliche Maßnahmen. Deswegen muss man immer rechtzeitig daran denken, dass man nach 3 Jahren spätestens Klage erheben muss, wenn der Arbeitgeber nicht reagiert, auch beim Arbeitszeugnis.
Die nächste Frage hat uns anonym erreicht von einem Berufskraftfahrer, der Ärger um die Bezahlung von Überstunden hat. Normalerweise bekommt er 15,50 Euro pro Stunde, für Überstunden gibt es aber nur rund 14 Euro. Der Arbeitgeber begründet das damit, dass im Grundgehalt Feiertage, Urlaub, Wochenende, Krankheitstage alles mit abgedeckt seien, diese aber bei der Berechnung des Überstundensatzes abgezogen würden. Es geht offenbar um viel Geld, denn jeder der Kollegen hat 40 bis 50 Überstunden pro Monat, steht hier. Also, ist das rechtens?
Ich habe natürlich Bedenken, ob der Überstundensatz hier rechtmäßig berechnet ist, weil normalerweise ist es natürlich klar, dass die Überstunde genauso bezahlt werden muss wie die Arbeitsstunde. Und das heißt also, dass die Nicht-Arbeitsstunde wie Urlaub, Krankheitszeiten, Sonntage, Feiertage natürlich nicht abgezogen werden können, sondern die müssen in der Berechnung mit einfließen. So wie der Hörer das auch vorgerechnet hat mit den Regelarbeitsstunden, so würde ich den Überstundensatz berechnen. Das gilt vor allen Dingen deswegen, weil in seinem Arbeitsvertrag nichts anders geregelt ist. Wenn da etwas anders drinstehen würde, könnte der Arbeitgeber von ihm die Überstunden anders bezahlen, müsste dann aber den Mindestlohn auf jeden Fall berücksichtigen. Aber ohne Regelung im Arbeitsvertrag gilt genau das Gleiche für die Überstunden wie für die normalen Stunden. Derselbe Stundensatz muss gezahlt werden.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Über dieses Problem berichten wir immer wieder. Ärztemangel, besonders auf dem Land. Allein in Rheinland-Pfalz fehlen heute schon hunderte Ärztinnen und Ärzte, Tendenz steigend. Um das Problem in den Griff zu bekommen, gibt es seit einer Weile in einigen Landkreisen eine Art Ärztekümmerer, die junge Ärzte in die Region locken sollen. Wie genau? Das haben wir uns im Kreis Altenkirchen zeigen lassen, wo es so eine Stelle schon seit 2016 gibt. Und das Konzept scheint aufzugehen, berichtet Wolfgang Brauer. Er hat nämlich nicht nur die Ärztekümmerin getroffen, sondern auch eine junge Studentin, die sich nach dem Studium in Altenkirchen niederlassen will.
Amelie Pritz studiert in Gießen im 6. Semester Medizin. Die 23-Jährige kommt aus Roth im Landkreis Altenkirchen. Auch dort im nördlichen Rheinland-Pfalz gibt es auf dem Land immer weniger Hausärzte.
Dann habe ich auch eine Facharbeit in der Oberstufe geschrieben zum Thema Hausärztemangel. Und seitdem hat mich das eigentlich nicht mehr losgelassen, sodass ich dann 2020 angefangen habe, Medizin zu studieren.
Und sich verpflichtet, nach dem Studium für mindestens 10 Jahre in ihrem Kreis als Hausärztin zu arbeiten. Dafür bekommt sie vom Landkreis ein Stipendium.
Von der finanziellen Unterstützung kann man auf jeden Fall eine Wohnung hier in Gießen bezahlen.
Außerdem arbeitet Amelie Pritz schon jetzt als Rettungssanitäterin im Kreis und hat Kontakt mit den Ärzten vor Ort.
Es werden regelmäßige Treffen angeboten und auch ein Mentoring-Programm, wo man dann halt wirklich Begleiter an die Seite gestellt bekommt.
Erdacht hat das Stipendien- und Mentoring-Programm die Ärztekümmerin Jennifer Siebert. Als sie 2016 ihre Arbeit in Altenkirchen begann, war das Problem:
Wie können wir diesem drohenden Ärztemangel frühzeitig etwas entgegensetzen? Und dafür ist ganz konkret diese Stelle damals geschaffen worden. Ich weiß noch, 2016 war die Prognose in 5 bis 10 Jahren, dass mehr als die Hälfte der Ärzte im Ruhestandsalter sein werden.
Also entwickelte die heute 39-Jährige ein Programm, um junge Mediziner für den Beruf des Landarztes zu begeistern und sie in den Westerwald zu locken. Es gibt insgesamt 4 Stipendien, davon 2 für Kreiskinder. Außerdem vermittelt Jennifer Siebert Praktika bei Ärzten und in Krankenhäusern im Kreis an Medizinstudierende. Einmal im Jahr organisiert sie ein Medizinercamp.
Da laden wir immer junge Medizinstudierende aus ganz Deutschland ein. Wir haben dann 4 Tage Programm und wir zeigen denen dann eben die Region und dass es sich durchaus lohnt, auch in der Region zu arbeiten.
So werden früh Kontakte zu potenziellen Praxisnachfolgern geknüpft. Die Hausärzte freut, dass die Ärztekümmerin ihnen die Nachwuchswerbung abnimmt. Erik Becker ist der Obmann der Kreisärzteschaft im Landkreis Altenkirchen.
Das ist eine super Sache. Die Arbeit wird für alle Ärzte eher mehr denn weniger. Und wenn man neben dem normalen Beruf, sage ich ganz ehrlich, diese Pressearbeit noch so machen will und das so planen will, dann leiden die Patienten darunter. Das geht überhaupt nicht.
Die organisatorische Arbeit für Nachfolger, die Jennifer Sieber macht, können die Ärzte nebenher schon gar nicht leisten.
Ich schaue dann, wie können wir den Ärzten helfen? Was brauchen die? Suchen die Praxisräume? Brauchen die ein Grundstück, weil sie bauen wollen? Das passiert dann immer ganz, ganz individuell.
Ärztekümmerin Jennifer Siebert ist optimistisch, dass ihr Programm gegen den Ärztemangel im Landkreis hilft. Noch gibt es mittelfristig Lücken. Junge Medizinstudierende, die sie heute anspricht, machen erst in vielen Jahren ihr Examen. Aber
langfristig wird sich das Ganze mit Sicherheit entspannen. Und wir hören von den Studierenden im Medizinercamp auch, dass das Landarztleben doch jetzt auch wieder präsenter wird und auch dafür mehr Werbung gemacht wird. Insofern werden auch wieder junge Ärzte aufs Land kommen.
Der Landkreis Altenkirchen wirbt um junge Ärzte, um dem Ärztemangel vorzubeugen. Wie genau, das hat Wolfgang Brauer berichtet. Das war SWR1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke fürs Zuhören. Tschüss.
SWR1 Arbeitsplatz.